Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Herzlich willkommen und hallo zur letzten Folge von unserer kleinen Miniserie Zwischen den Jahren, zwischen die Ohren. Und in diesem Jahr haben wir uns Märchen vorgenommen und ein bisschen auseinandergepflückt. Und mit wir meine ich meinen Mann Christian und mich. Hallo Christian.
Hallo Schönheit.
Christian, falls du heute das erste Mal reinschalten solltest, ist Psychiater. Und mein Name ist Franka Ceruti. Ich bin Psychotherapeutin. Und normalerweise machen wir natürlich ganz, ganz, ganz andere Sachen. Aber dieses Jahr zwischen den Jahren haben wir uns mal ein paar Märchen vorgenommen, ein dickes Märchenbuch aufgeschlagen. Und was wir hier machen, erhebt nicht den Anspruch auf eine korrekte Analyse, sondern wir unterhalten uns über die Märchen und über das, was uns aus heutiger erwachsener Sicht mit unserem therapeutischen Hintergrund dazu einfällt. Es ist bitte auch mit ein bisschen Augenzwinkern zu betrachten. So, ich habe den Kamin schon mal angefeuert.
Dein Strickdreieckstuch um dich rumgelegt.
Ah, und heute möchte ich gerne zum Einstieg noch ein Rezept teilen. Wobei Rezept ist ein bisschen viel gesagt. Es ist nur ein kleiner Tipp. Solltet ihr jetzt noch ein bisschen älter werdenden Christstollen zu Hause rumliegen haben, dann tut den mal in den Toaster.
Oh, das kannst du doch nicht öffentlich teilen.
Wieso nicht? Das schmeckt so gut.
Das schmeckt saumäßig gut, aber das brennt schnell an und der Zucker schmilzt und der macht bestimmt die ganzen Toaster kaputt.
Ja, dann mach also halt Disclaimer. In der Pfanne. Ja, mach halt den alten Stollen heiß und dann gibst du Sahne dazu und dann noch ein paar Tröpfchen Honig drüber.
Es ist so lecker.
Es ist so lecker und das ist sehr schön hier am Kaminfeuer und ist im Moment das, wovon ich mich ernähre. Zwischen den Jahren. Von altem Stollen. Mit Sahne und Honig.
Es hat schon was Märchenhaftes, durchaus.
Ja, ist wie, als würde ich im Lebkuchenhäuschen leben.
Das macht dich dann aber übrigens zur Hexe.
Gerne. Gerne. Besser als zu so einem passiven Fräulein in Nöten, das erst gerettet werden muss. Diese Rolle behagt mir nicht.
Vielleicht ist das ja eine Entwicklung. Vom passiven Fräulein in Nöten.
Zur autark lebenden Hexe, Selbstversorger im Wald. Ja, absolut. Heute weiß ich selber gar nicht, was du ausgesucht hast. Also gar nicht. Wir haben uns einfach nicht vorher besprochen. Bin also selber gespannt, was ich jetzt vorlesen soll.
Ich habe was ganz Spannendes gefunden. Und zwar findet sich in der Märchensammlung von den Gebrüdern Grimm eine Art Triptychon oder Trilogie, würde man sagen heutzutage.
Oho.
Also kurze Geschichten, die irgendwie aufeinander Bezug nehmen. Und das fand ich ganz ungewöhnlich. Und noch ungewöhnlicher, keine dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Märchen geht mit einem Es war einmal los. Und sie haben irgendwie eine eher ungewöhnliche Struktur. Und ich glaube, sie sind auch nicht so bekannt.
Okay, sie sind aber aus der Märchensammlung der Gebrüder Grimm, die ja angefangen haben, vor ungefähr 200 Jahren Volksmärchen aufzuschreiben.
Ja.
Und ich muss jetzt drei Märchen vorlesen. Hast du das gerade gesagt?
Ja, fang doch erst mal an.
Okay, dann schlage ich jetzt das Märchenbuch auf. Und das erste Märchen heißt Der faule Heinz. Heinz war faul. Und obgleich er weiter nichts zu tun hatte, als seine Ziege täglich auf die Weide zu treiben, so seufzte er dennoch, wenn er nach vollbrachtem Tagewerk abends nach Hause kam und sprach, »Es ist in Wahrheit eine schwere Last und ein mühseliges Geschäft, so eine Ziege, Jahr aus, Jahr ein, bis in den späten Herbst ins Feld zu treiben. Und wenn man sich dabei hinlegen und schlafen könnte, aber nein, da muss man die Augen aufhaben, damit sie die jungen Bäume nicht beschädigt, durch die Hecke in einen Garten dringt oder gar davonläuft. Wie soll da einer zur Ruhe kommen und seines Lebens froh werden? Er setzte sich, sammelte seine Gedanken und überlegte, wie er sich von dieser Bürde freimachen könnte. Lange war alles Nachsinnen vergeblich. Plötzlich fiel's ihm wie Schuppen von den Augen. »Ich weiß, was ich tue«, rief er. »Ich heirate die dicke Trine. Die hat auch eine Ziege und kann meine mit austreiben. So brauche ich mich nicht länger zu quälen.« Heinz erhob sich also, setzte seine müden Glieder in Bewegung, ging quer über die Straße, denn weiter war der Weg nicht, zu den Eltern der dicken Trine und hielt um ihre arbeitsame und tugendreiche Tochter an. Die Eltern besannen sich nicht lange und willigten ein. Nun ward die dicke Trine Heinzens Frau und trieb die beiden Ziegen aus, und Heinz hatte gute Tage, so dass er sich von keiner anderen Arbeit zu erholen brauchte als von seiner eigenen Faulheit. Nur dann und wann ging er mit hinaus und sagte, es geschieht bloß, damit mir die Ruhe hernach desto besser schmeckt, man verliert sonst alles Gefühl dafür. Aber die dicke Trine war auch faul. »Lieber Heinz«, sprach sie eines Tages, »warum sollen wir uns das Leben ohne Not sauer machen und unsere beste Jugendzeit verkümmern? Ist es nicht besser, wir geben die beiden Ziegen, die jeden Morgen einen mit ihrem Meckern im besten Schlafe stören, unserem Nachbarn, und der gibt uns einen Bienenstock dafür? Den Bienenstock stellen wir an einen sonnigen Platz hinter das Haus und bekümmern uns weiter nicht darum. Die Bienen brauchen nicht gehütet und nicht ins Feld getrieben zu werden. Sie fliegen aus, finden den Weg nach Haus von selbst wieder, ohne dass es die geringste Mühe macht.« »Du hast wie eine verständige Frau gesprochen«, antwortete Heinz. »Deinen Vorschlag wollen wir ohne Zaudern ausführen. Außerdem schmeckt und nährt der Honig besser als die Ziegenmilch und lässt sich auch länger aufbewahren.« Der Nachbar gab für die beiden Ziegen gerne einen Bienenstock. Die Bienen flogen unermüdlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend aus und ein und füllten den Stock mit dem schönsten Honig, so dass Heinz im Herbst einen ganzen Krug voll herausnehmen konnte. Sie stellten den Krug auf ein Brett, das oben an der Wand in ihrer Schlafkammer befestigt war. Und weil sie fürchteten, es könnte ihnen gestohlen werden oder die Mäuse könnten drüber geraten, so holte Trine einen starken Haselstock herbei und legte ihn neben ihr Bett, damit sie ihn, ohne unnötigerweise aufzustehen, mit der Hand erreichen und die ungebetenen Gäste von dem Bette aus verjagen könnte. Der faule Heinz verließ das Bett nicht gerne vor Mittag. »Wer früh aufsteht«, sprach er, »sein Gut verzehrt.« Eines Morgens, als er so am hellen Tage noch in den Federn lag und von dem langen Schlaf ausruhte, sprach er zu seiner Frau, »Die Weiber lieben die Süßigkeiten, und du naschest von dem Honig. Es ist besser, ehe er von dir allein ausgegessen wird, dass wir dafür eine Gans mit einem jungen Gänslein erhandeln. Aber nicht eher«, erwiderte Trine, »als bis wir ein Kind haben, das sie hütet. Soll ich mich etwa mit den jungen Gänsen plagen und meine Kräfte unnötigerweise dabei zusetzen?« »Meinst du«, sagte Heinz, »der Junge werde Gänse hüten? Heutzutage gehorchen die Kinder ja nicht mehr. Sie tun nach ihrem eigenen Willen, weil sie sich klüger dünken als die Eltern, gerade wie jener Knecht, der die Kuh suchen sollte und drei Amseln nachjagte.« »Oh«, sagte Trine, »dem soll es schlecht bekommen, wenn er nicht tut, was ich sage. Einen Stock will ich nehmen und mit ungezählten Schlägen ihm die Haut gerben.« »Siehst du, Heinz«, rief sie in ihrem Eifer und fasste den Stock, mit dem sie die Mäuse verjagen wollte, »siehst du, so will ich auf ihn losschlagen.« Sie holte aus, traf aber unglücklicherweise den Honigkrug über dem Bette. Der Krug sprang wieder die Wand und fiel in Scherben herab, und der schöne Honig floss auf den Boden. »Da liegt nun die Gans mit dem jungen Gänslein«, sagte Hans, »und braucht nicht gehütet werden. Aber ein Glück ist es, dass mir der Krug nicht auf den Kopf gefallen ist. Wir haben alle Ursache, mit unserem Schicksal zufrieden zu sein.« Und da er in einer Scherbe noch etwas Honig bemerkte, so langte er danach und sprach ganz vergnügt, »Das Restchen, Frau, wollen wir uns noch schmecken lassen. Und dann nach dem gehabten Schrecken ein wenig ausruhen. Was tut's, wenn wir etwas später als gewöhnlich aufstehen? Der Tag ist doch noch lang genug.«
Märchen Ende. Aus.
Christian, was? Da hast du ja ein interessantes Märchen ausgesucht.
Anmerkung der Gebrüder Grimm zu dem Märchen selber. Unter anderem, dass es sehr weit sogar im Orient bekannt ist, in Abwandlung.
Also ich glaube, was in diesem Märchen anklingt, nämlich diese Tauschgeschäfte, das gibt's ja in vielen Märchen.
Ja, gibt's öfter.
Also es gibt sowohl Märchen, dass derjenige sich immer ein bisschen verbessert, aber vor allen Dingen gibt es ja auch Märchen darüber, dass derjenige dumm tauscht und am Ende mit nichts dasteht. Aber jetzt bei Heinz und Trine kommt's ja gar nicht erst so richtig zum Tauschen. Sie haben einmal den Bienenstock eingetauscht und das war's.
Das war's. Also es fällt irgendwie total aus der Rolle. Mhm. Was genau ist denn hier die Moral? Was ist denn die Botschaft? Wo sind denn die Fantasy-Elemente? Keine Drachen, keine Zauber, keine Zwerge.
Kein tiefer Wald, kein Schnee, also ja, finde ich auch.
Es ist mehr nur eine Geschichte. Wo ich am Anfang noch vermutet hätte, ah, dem Faulen, dem wird es irgendwie schlecht ergehen, oh, irgendwie nicht.
Nee, die sind ja weiterhin ganz vergnügt, ne? Also der Honig ist jetzt kaputt und die beiden scheinen jetzt die Reste aus den Scherben und vom Boden zu lecken und sagen, komm, dann stehen wir noch ein bisschen später auf heute. Ende.
Ja, ich glaube, da sind eine Reihe psychologischer Hinweise und Erkenntnisse mit drin. Aber wenn du nichts dagegen hast, es gibt eine Art Nachfolgemärchen. Und bevor wir das besprechen, würdest du das auch noch vorlesen?
Ja, klar. Dann lese ich jetzt offenbar Die hagere Liese. Ganz anders als der faule Heinz und die dicke Trine, die sich von nichts aus ihrer Ruhe bringen ließen, dachte die hagere Liese. Sie äscherte sich von Morgen bis Abend und lud ihrem Mann, dem langen Lenz, so viel Arbeit auf, dass er schwerer zu tragen hatte als ein Esel an drei Säcken. Es war aber alles umsonst, sie hatten nichts und kamen zu nichts. Eines Abends, als sie im Bette lag und vor Müdigkeit kaum ein Glied regen konnte, ließen sie die Gedanken doch nicht einschlafen. Sie stieß ihr Mann mit dem Ellbogen in die Seite und sprach, »Hörst du, Lenz, was ich gedacht habe? Wenn ich einen Gulden fände und einer mir geschenkt würde, so wollte ich einen dazu borgen und du solltest mir auch noch einen geben. Sobald ich dann die 4 Gulden beisammen hätte, so wollte ich eine junge Kuh kaufen.« Dem Mann gefiel das recht gut. »Ich weiß zwar nicht«, sprach er, »woher ich den Gulden nehmen soll, den du von mir geschenkt haben willst, aber wenn du dennoch das Geld zusammenbringst und du kannst dafür eine Kuh kaufen, so tust du wohl, wenn du dein Vorhaben ausführst. Ich freue mich«, fügte er hinzu, »wenn die Kuh ein Kälbchen bringt, so werde ich doch manchmal zu meiner Erquickung einen Trunk Milch erhalten.« »Die Milch ist nicht für dich«, sagte die Frau, »wir lassen das Kalb saugen, damit es groß und fett wird und wir es gut verkaufen können.« »Freilich«, antwortete der Mann, »aber ein wenig Milch nehmen wir doch, das schadet nichts.« »Wer hat dich gelehrt, mit Kühen umzugehen?«, sprach die Frau. »Es mag schaden oder nicht, ich will es nicht haben. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, du kriegst keinen Tropfen Milch. Du langer Lenz, weil du nicht zu ersättigen bist, meinst du, du wolltest verzehren, was ich mit Mühe erwerbe?« »Frau«, sagte der Mann, »sei still oder ich hänge dir eine Maultasche an.« »Was«, rief sie, »du willst mir drohen, du Nimmersatt, du Strick, du fauler Heinz?« Sie wollte ihm in die Haare fallen, aber der lange Lenz richtete sich auf, packte mit seiner einen Hand die dürren Arme der hageren Liese zusammen, mit der anderen drückte er ihr den Kopf auf das Kissen, ließ sie schimpfen und hielt sie so lange, bis sie vor großer Müdigkeit eingeschlafen war. Ob sie am anderen Morgen beim Erwachen fortfuhr zu zanken, oder ob sie ausging, den Gulden zu suchen, den sie finden wollte, das weiß ich nicht. Was?
Okay.
Okay, wow, ja. Also, jetzt bin ich ganz verwirrt. Das ist jetzt ein anderes Ehepaar. Also wir hatten es eben mit Heinz und Trine zu tun und jetzt mit Liese und Lenz.
Und es sind zwei ganz gegensätzliche Paare. Was ihnen gleich ist, ist, dass sie nicht besonders vermögend sind.
Genau, und wo sich aber Heinz und Trine gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich auch an dem freuen, was sie haben, oder nach einem Schreck wie einem zerbrochenen Tonkrug sagen, ach, hätte schlimmer kommen können, sind ja hier Lenz und Liese ganz anders unterwegs.
Ja, das kann man so sagen.
Sag mal, verstehe ich das richtig? Hat er gerade die Liese ins Kissen gedrückt, bis sie eingeschlafen war?
So steht es da. Und offensichtlich weiß der Erzähler, auch ganz ungewöhnlich, dass ein Erzähler in der Ich-Form spricht in einem Märchen.
Ja, stimmt.
Weiß auch nicht, was am nächsten Morgen mit ihr passiert ist. Und wir gehen natürlich ganz stark davon aus, dass die Liese nicht eingeschlafen ist, als sie ins Kissen gedrückt wurde.
Och.
Also, er hat die umgebracht.
Das ist aber makaber. Also, was soll das sein? Ein Lehrstück, als Frau nicht so zänkisch zu sein? Kein Wunder, dass ich das als Kind nie gehört habe, das Märchen.
Wie gesagt, es fällt auch völlig aus der Art mit allem. Also, es wirkt wie eher sehr holprige Ironie, die vielleicht in beiden Märchen verwendet wird.
Also eigentlich erinnert mich es eher an die erste Geschichte, die kluge Else, die ja unter der Rubrik Dummenschwank einsortiert wird. Und das sind jetzt eher auch so Schwänke für Erwachsene und irgendwelche Botschaften auch über Partnerschaft und partnerschaftliche Zukunftsplanung und so, aber auch so eine Kommunikation und das Miteinander stecken ja drin.
Ja, absolut. Und beide Geschichten bedienen irgendwie nicht das klassische Narrativ. Wer fleißig ist, wird belohnt und wer faul ist, wird bestraft. Mhm. Sondern es ist eher ein Hinweis auf innere Haltung, die man haben kann und zu was die führen.
Naja, über Heinz und Trine und deren Faulheit wird sich ja irgendwie lustig gemacht. Und andererseits finde ich das jetzt gar nicht so blöd, wie sehr die Ruhe weghaben. Also tatsächlich.
Es wird auch gar nicht kritisiert in dem Sinne. Faul ist ein negativ konnotiertes Wort, aber stell dir mal vor, es wäre nicht negativ von vornherein angesehen. Und wir würden es ersetzen durch, sagen wir mal,
gemütlich,
gelassen oder effizient. Oh, und es hieße dann der effiziente Heinz, der sagt, ja Gott, ich bin auf Energiesparen angelegt. Was mache ich denn, dass ich eine einzelne Ziege nicht so aufwendig bespaßen muss?
Schicke ich lieber meine Frau mit 2 Ziegen los. Das ist ja sehr effizient.
Ja, es ist die Wahrheit. Es ist effizienter.
Für ihn, ja, das stimmt. Jetzt macht die Trine natürlich genauso dann letztlich mit. Aber das scheint er ihr auch überhaupt nicht krumm zu nehmen.
Und das ist was Entscheidendes, ja.
Sondern die beiden machen sich das halt offensichtlich gemütlich bis mittags im Bett und übertrumpfen sich ja noch gegenseitig mit ihren Energiesparmaßnahmen. Also zum Beispiel der Stock, der die Mäuse vom Honig verjagen soll, den hat sie griffbereit am Bett. Und dann malen sie sich noch schön aus, wie sie ein Kind kriegen, das irgendwann die Arbeit erledigen soll. Und das kriegt sie aber richtig, wenn das faul sein sollte.
Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, der Heinz und die Trine, die passen ganz gut zusammen.
Ja.
Und gleich gesellt sich gern. Und das stimmt ja auch tatsächlich, das wissen wir ja, dass große Unterschiede bei Paaren eher ungünstig sind für die Beziehung.
Ja.
Das mag vielleicht mal anziehend sein, aber über die Dauer der Zeit sind Paarbeziehungen einfacher zu halten, wenn man in die gleiche Richtung denkt.
Das stimmt. Und das klappt ja jetzt bei Lenz und Liese nicht so gut.
Nee, das klappt bei den beiden nicht so gut. Also was vermitteln uns diese Geschichten? Heinz und Trine ziehen gemeinsam an einem Strang. Sie entwickeln Pläne.
Aber wenn die nicht so hinhauen, sind sie trotzdem erstens lieb miteinander und bleiben gelassen.
Sie bleiben gelassen, sie sind wohlwollend. Es gibt einen wunderschönen Satz, der hat mich fast ein bisschen berührt. Da sagt der Heinz, die Weiber lieben die Süßigkeiten und du naschest von dem Honig. Es ist besser, ehe er von dir alleine ausgegessen wird, dass wir dafür eine Gans mit einem jungen Gänslein erhandeln.
Hä, das hat dich gerührt, warum?
Weil er ihr keinen Vorwurf macht. Ah. Er sagt, du naschst halt gerne, das ist okay. Aber ganz vernünftig wäre es, bevor es jetzt alles aufgegessen wird.
Durch dich.
Wir würden das irgendwie anders investieren. Da ist kein Vorwurf drin, nichts Stimmt. dergleichen.
Ja. Ja, verstehe. Ja, überhaupt, das Wohlwollen zieht sich ja so durch, ne? Also da geht der Krug zu Bruch, der ganze Honig landet auf dem Boden. Aber er sagt, naja, aber der Krug ist mir nicht auf den Kopf gefallen und insofern haben wir allen Grund, mit unserem Schicksal zufrieden zu sein. Und ganz vergnügt sagt er dann, komm Frau, die Restchen wollen wir uns schmecken lassen und uns von dem Schrecken erholen. Im Bett.
Also.
Da steckt doch viel partnerschaftlich Schönes drin.
Finde ich auch. Was er kann, ist, wir sagen ja Reframing dazu. Mhm. Also es passiert ein Unglück und er sucht nach irgendeinem vernünftigen Grund, das Unglück umzudeuten und als Glück zu verstehen. Und schafft es.
Ja, stimmt.
Die hatten ja nicht mehr als nur den Honig. Und er sagt, oh Gott sei Dank, ist mir nicht auf den Kopf gefallen.
Stimmt.
Ne? Mein Beispiel ist immer dafür, ich stehe im Stau und versuche das umzudeuten. Gott sei Dank bin ich nicht der Grund für den Stau.
Das stimmt, ja genau. Also diese Gabe haben offensichtlich Heinz und Liese. Also es ist keine Verurteilung von Faulheit in dem Sinne. Und es ist auch nicht so ein dummen Schwank, dass man sich über sie lustig machen würde, oder? Sondern es ist irgendwie eine Parabel über ein gechilltes Paar.
Ja, genau. Es ist ein gechilltes Paar.
Okay.
Wobei natürlich schon eine mehr oder minder versteckte Kritik drin steckt, dass die zum Beispiel sicher die extrem fleißigen Bienchen in den Garten stellen. Die sind nämlich so fleißig, dass das bequeme Ehepaar quasi von deren Arbeit lebt. Also das soll einem ja schon auch in die Richtung was sagen. Ich wüsste gerne, wovon die leben.
Luft und Liebe.
Ah, wir sehen.
Nein, das also.
Komm, Zwinki Zwonki, wir stehen heute was später auf.
Und dass die auch von Liebe leben, das lässt sich vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Als Heinz vorschlägt, eine Gans zu erhandeln, sagt Trine, ja okay, aber nicht bevor wir noch ein Kind gemacht haben.
Verstehe, ja, sag ich ja. Zwinki Zwonki.
Ja, sie verbringen viel Zeit im Bett.
Ja, verstehe.
Aber sie sind einfach dem guten Leben sehr zugewandt. Und während man das hört oder liest, kommt das Gefühl auf, dass man irgendwas davon vielleicht verurteilen wollen würde, aber nichts dergleichen passiert. Letztlich muss man die beiden durchaus beneiden.
Nicht so nett ist natürlich, wie sie über ihr zukünftiges Kind spricht, dass sie richtig verprügeln wird, wenn das nicht fleißig ist. Das finde ich jetzt natürlich an der Trine keinen sehr netten Aspekt.
Aber so wie ich das sehe, kennt die Trine das vielleicht gar nicht anders, denn wir haben ja gelernt, solange sie in ihrem Elternhaus lebte, galt sie als extrem fleißig und arbeitsam und vielleicht wurde ihr das auch regelrecht eingebläut und eingeprügelt.
Also mit mütterlicher Liebe und Fürsorge und Schutz für das Kind scheint sie ja nichts von zu haben.
Ja, da ist ein bisschen die Frage, wie sich das in die Geschichte geschlichen hat.
Naja, Gewalt wird ja in Märchen häufig sehr beiläufig und selbstverständlich erwähnt, sogar wenn sie von den vermeintlich Netten ausgeht.
Ja, eigentlich ja nur, damit in der Geschichte dieser Twist zustande kommt, dass sie so wild mit dem Haselstock fuchtelt und dadurch den Honigtopf runterstößt.
Ja, genau, dafür braucht es ja eine logische Erklärung, wenn man so will. Was wir auch haben, ist, dass die Fantasie der Zukunft zu starken Emotionen und auch Fehlhandlungen in der Gegenwart führt.
Weil sie sich so emotional involviert und in ihren Gedanken bereits das Kind prügelt, das sie noch nicht mal gezeugt hat.
Ja, und das ist auch die Parallele zum zweiten Märchen.
Ja, die beiden, also jetzt Liese und Lenz, da gerät ja vor allen Dingen die Liese richtig außer sich, weil der Lenz sich auf die schöne Fantasie einlässt von der Milch für das Kälbchen, für die Kuh, von den 4 Gulden, von denen noch nichts existiert, bereits die Milch trinken zu wollen. Und die Liese regt sich total auf darüber und beschimpft ihn ja richtig.
Und
gar nichts gibt's.
Ja, und ganz schlimm, selbst als sie das Argument annimmt, dass das Kälbchen nicht jeden Schluck Milch braucht, hat sie schon vor, Lenz die Milch zu verwehren.
Ja, es mag schaden oder nicht, ich will es nicht haben. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, du kriegst keinen Tropfen Milch. Und dann sagt sie, du bist unersättlich, ein Nimmersatt, du fauler Heinz, du Strick.
Und das ist ja nun das Gegenteil von Wohlwollen.
Das stimmt. Und dann will sie ihm in die Haare fallen. Also sie attackiert ihn körperlich.
Mhm.
Der lange Lenz ist aber jetzt der kräftigere von beiden und drückt sie ins Kissen, bis sie schläft. Ja, das ist irgendwie wie so ein bisschen tatsächlich das Gegenbeispiel. Also die beiden sind ja offensichtlich recht umtriebig. Es wird ja gesagt, die Liese äscherte von morgens bis abends und der Mann, Lenz, arbeitet mehr als ein Esel. Also die sind offensichtlich fleißig und umtriebig und abends noch geht das Gedankenkarussell und sie kann nicht schlafen und sie entwickelt Pläne, aber es kommt nichts dabei rum und sie ist offensichtlich richtig angespannt und auch aggressiv.
Und da habe ich mich gefragt, ob das ein bisschen miteinander zusammenhängt. Was wir erfahren in der zweiten Geschichte ist, dass Fleiß alleine, nur das Tun an sich, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist. Und das Zweite, was ich mich ja gefragt habe, ist, wenn beide so hart arbeiten, mit allem, was dazugehört, man ist ja dadurch dünnhäutig,
reizbar,
erschöpft,
hat eine kurze Zündschnur.
Und vielleicht gibt es auch Schmerzen und es ist recht freudlos.
Mhm.
Vielleicht entsteht dadurch diese aggressive Spannung.
Also der Lenz ist ja derjenige, der zunächst sich auf die Fantasie von der Lise einlässt. Also sie rechnet ja zusammen, dass sie irgendwie diese 4 Gulden zusammenbringt und dann hätte sie eine Kuh. Und der Lenz steigt drauf ein und sagt, ich freue mich, weil wenn es so kommt und wenn das alles klappt, ich weiß zwar nicht wie, aber er freut sich an der Vorstellung, dass er dann einmal zur Erquickung ein bisschen Milch bekommen wird.
Mhm.
Und die Lise explodiert und sagt, gibt's nicht. Gar nichts kriegst du. Das wird nicht passieren.
Ich habe mich gefragt, wie hätte der Heinz reagiert? Der hätte vielleicht gesagt, dann können wir ab und zu mal etwas Milch haben.
Und dann wird's uns gut gehen.
Macht doch einen Unterschied, oder?
Ja, ja, total. Ja, absolut.
Ich höre da drin ein Problem, das uns auch nicht so sehr selten begegnet. Wenn die Arbeit 120% beträgt und 2 Leute diese Arbeit machen müssen, aber es gehen ja nur 100, dann wird sich um die verbleibenden 20% untereinander gestritten. Das gibt's in Firmenarbeitskontexten, das gibt's auch zwischen Geschwistern manchmal, das gibt's zwischen Partnern jeglicher Couleur. Ja, ja, es ist auch zu viel zwischen, zu tun für zu wenig
auch
Menschen.
Zwischen jungen Eltern, das ist so eine Art, man versteht sich nicht mehr als Team, sondern als gegenseitige Konkurrenz und man ringt um die Ressourcen. Man rechnet sich gegenseitig auf, wer hatte mehr frei oder mehr Geld oder wer hat sich öfter mit Freunden getroffen, wer hatte mehr Gelegenheit für schönes Leben.
Mehr Schlaf.
Mehr Schlaf, ja genau. Und dann wird man so bös miteinander.
Ja, und das kann ein Problem sein.
Mhm.
Dazu kommt aber vielleicht noch, was wir vorhin schon gesagt haben, die Haltung, eine innere Haltung, wie man auf verschiedene Gegebenheiten und Problematiken schaut.
Und die Lehre aus dem ersten Märchen wäre sowas wie Wohlwollen und das Gute in allem sehen, oder wie?
Der Versuch wenigstens, ja durchaus.
Aber es heißt ja schon der faule Heinz. Also.
Aber da steht nicht, der faule Heinz macht alles falsch. Da steht nur der faule Heinz. Und ich habe ja gesagt, wir können das doch mal ersetzen.
Ja, ja, der Energiespar-Heinz. Und das zweite ist dann eben die hagere Lise,
was wohl gemäß der gängigen Märchen-Körperstereotypen andeuten soll, dass es sich da um eine freudlose, anhedonistische, genussfeindliche Frau handelt.
Und die Trine ist
und die
dicke Trine.
Und die Trine ist die dicke Trine, genau. Also die sind eher gemütlich.
Also das sollen ja wohl Gegensatzpaare sein. Und das ist übrigens sowas, was ich bei Märchen blöd finde, dass sie, ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht, gewisse stereotype Vorstellungen über Menschen schon in uns einsickern lassen, so in jungen Jahren. Also auch eben diese Körperbilder.
Aber du hattest gesagt, es gibt 3 Märchen.
Gibt's auch. Du erinnerst dich bestimmt, dass der Heinz gesagt hat, die Kinder von heute machen nur noch, was sie wollen oder so ähnlich.
Ja, genau.
Und er sagt da, heutzutage gehorchen die Kinder nicht mehr. Sie tun nach ihrem eigenen Willen, weil sie sich klüger dünken als die Eltern. Gerade wie jener Knecht, der die Kuh suchen sollte und 3 Amseln nachjagte. Und tatsächlich gibt es das Märchen der kluge Knecht.
Oh, der wohl eine Kuh und 3 Amseln jagt? Ich werd's mal vorlesen, ja? Der kluge Knecht. Wie glücklich ist der Herr und wie wohl steht es in seinem Hause, wenn er einen klugen Knecht hat, der auf seine Worte zwar hört, aber nicht danach tut, sondern lieber seiner eigenen Weisheit folgt. Ein solcher kluger Hans ward einmal von seinem Herrn ausgeschickt, eine verlorene Kuh zu suchen. Er blieb lange aus, so lange, dass der Herr endlich um ihn besorgt war. Der treue Hans, dachte er, lässt sich in seinem Dienste keine Mühe verdrießen, wenn ihm nur nichts widerfahren ist, weil er gar nicht wiederkommt. Ich will mich lieber selbst aufmachen und nach ihm sehen. Der Herr musste lange nach ihm suchen. Endlich sah er ihn im weiten Feld herumlaufen und hatte Mühe, ihn einzuholen. Nun, lieber Hans, sagte der Herr, hast du die Kuh gefunden, nach der ich dich ausgeschickt habe? Nein, Herr, antwortete er, die Kuh habe ich nicht gefunden, aber auch nicht gesucht. Etwas Besseres habe ich gesucht und auch glücklich gefunden. Was ist das, Hans? 3 Amseln, antwortete der Knecht. Und wo sind sie? Fragte der Herr. Eine sehe ich, Die andere höre ich und die dritte jage ich, antwortete der kluge Knecht. Nehmt euch daran ein Beispiel. Bekümmert euch nicht um euren Herrn und seine Befehle, tut lieber, was euch einfällt und wozu ihr Lust habt, dann werdet ihr ebenso weise handeln als der kluge Hans.
Ironie off.
Ah, okay.
Also,
was soll das sein? Ja. Oh Gott, das ist eine Aufforderung zum Gehorsam. Bitte nicht selber denken, sonst stehst du so dumm da wie der kluge Hans.
Du darfst schon selber denken, aber erstmal musst du folgen. Wie der Herr sagt. Das ist wirklich eine ziemlich holprige Ironie.
Oh, wei, 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 wei.
Oder passt irgendwie auch nicht in das, was wir unter den klassischen Märchen verstehen.
Nee.
Was dieser Geschichte wieder gemein ist mit den beiden anderen, ist das Leben in einer Zukunft, die noch nicht eingetreten ist. Der Knecht sagt ja, die drei Amseln hätte er glücklich gefunden,
weil er eine sieht, eine hört und hinter einer noch her ist.
Ja, genau. Er hat wieder nichts davon in Wirklichkeit.
Und übrigens wird er auch als der kluge Hans bezeichnet, so wie im ersten Märchen die kluge Else, wo man nicht genau weiß, soll das klug sein, soll das nicht klug sein, sollte ja auch ein ironischer Titel sein. Und so jetzt auch hier der Hans, also das soll ja offensichtlich auf die Schippe genommen werden, dass das natürlich nicht klug ist, wenn der Herr dich ausschickt, eine Kuh zu suchen, dass du stattdessen hinter Vögeln herläufst. Aber es wäre jetzt nicht so brillant. Also weder didaktisch noch inhaltlich noch pädagogisch, was soll das heißen?
Und ich sehe die Brüder Grimm unschuldig die Hände heben und sagen, wir haben es bloß gesammelt.
Wir haben es nur aufgeschrieben, ja. Ja gut, aber da, das ist natürlich etwas so auch dieses Standesdenken und dass man ein Herr und einen Knecht hat und dass man andere Leute umherschickt und die gefälligst nicht selber denken sollen und so. Das ist natürlich schon einer Zeit entlehnt, die können wir uns gar nicht mehr so vorstellen.
Oh, ich weiß zwar nicht, wie es heutzutage ist, aber als ich noch in jüngeren Jahren war, ist mir sowas bei meinen Ferien oder Nebenjobs in, sagen wir im weitesten Sinne, Handwerksbetrieben durchaus so begegnet, was das Hin- und Herschicken angeht und stark hierarchische Strukturen.
Ich Chef, du nix.
Mhm.
Ja, stimmt schon, aber ist natürlich kein schönes Menschenbild, was da drin steckt. Also das finde ich jetzt wirklich richtig plump, belehrend und dann eben dieser ironische Unterton. Mag ich nicht.
Ja, verstehe ich auch.
Das geht mir jetzt schon so in Richtung gar nicht der klassischen Märchen, sondern so diese schwarzpädagogischen Ansätze auch vom Struwwelpeter und so. Also die wirklich nur darauf ausgelegt waren, Verhaltensmaßregelungen zu verpacken. Weißt du, wie ich meine? Sei so und sei so nicht und tu dies und lass das.
Und deswegen sind die auch nie richtig populär geworden, glaube ich.
Ja.
Und sie funktionieren auch nicht so richtig gut, nicht wie Märchen funktionieren. Denn Bruno Bettelheim, der sich sehr viel mit Märchen beschäftigt hat und ein paar Sachen geschrieben hat, die ich nicht so mitgehen würde, hat aber klugerweise gesagt, dass Kinder, die die Märchen hören, sich nicht wegen der guten Moral oder weil sie gut sein wollen mit den Helden der Geschichten identifizieren, sondern weil sie die ähnlichen Probleme haben.
Mhm.
Und dann sehen, wie die Probleme im Märchen gelöst werden können. Klug oder durch Geduld oder durch Aktion.
Mhm.
Und deswegen das für sich mit übernehmen. Das fand ich ganz schön. Das können diese Geschichten irgendwie nicht.
Also ich mag an Märchen, glaube ich, vor allen Dingen diese Elemente. Und das kam ja jetzt auch in den Kommentaren unserer Hörerinnen und Hörer bei Instagram stark raus, dass wir als Kinder auch die kritischen Aspekte in den alten Märchen, die wir jetzt als erwachsene Menschen ganz anders verstehen, überhaupt nicht rausgehört haben, sondern für uns waren das so Zauberwelten mit Wesen und Magie und der Möglichkeit, dass in einem dunklen Wald ein Knusperhäuschen steht. Und ich habe auch die Märchen geliebt mit Zauberumhängen und weisen Mütterlein, die Vorhersagen treffen und Ballsälen und Prinzessinnen. Und da fallen ja jetzt hier Heinz und Liese und Trine ganz raus. Also das sind für mich jetzt echt keine schönen Märchen.
Aber es hat dich schlauer gemacht, dass es auch sowas gibt.
Ja, hätte ich als Grimms Märchen gar nicht erkannt.
Nee, ne? Schwierig.
Also da mag ich lieber, wie gesagt, die sprechenden Katzen, die verwandelten Esel, sowas.
Musizierende Tiere.
Ja, all das. Und natürlich ein Aspekt übrigens, warum, glaube ich, viele Menschen Märchen trotz der kritischen Aspekte gerne haben, ist natürlich auch die Erinnerung an den Umstand, wie die Märchen erzählt wurden.
Oh ja.
Also bei mir ist das immer noch eine lebendige und total schöne Erinnerung. Meine Oma hatte eine ganz breite, marmorne Fensterbank über der Heizung. Und die war immer warm und ich war so klein, dass ich auf der Fensterbank sitzen konnte, die mich eben von unten gewärmt hat. Und dann habe ich auf der Fensterbank sitzend meine Füßchen nach vorne gestreckt, die meine Oma beim Märchenerzählen noch gekrault hat. Und diese ganze Situation war für mich einfach die Märchensituation. Und da habe ich mich nicht mit der Frauenrolle befasst.
Ja, wie schön. Oder, die Vorstellung ist sehr schön gerade.
Ja, oder ob das irgendwie nicht zu grausam ist. Weil im Märchen war es für mich okay, es war halt ein Märchen.
Ja, ich glaube, dass Kinder sich sehr viel von dem, was sie da präsentiert bekommen, individuell raussuchen, wo sie zugreifen. Man hat uns ja auch geschrieben, dass nur das Hexenhaus mit den Süßigkeiten im Kopf geblieben ist oder die schönen Schuhe oder solche Sachen.
Ja, oder der Zusammenhalt der Kinder.
Ja, genau.
Oder die Macht der Liebe oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, das, was Märchen eben auch bis heute so faszinierend und so geheimnisvoll macht. Und man muss da nicht so kritisch drauf blicken, wie wir das gemacht haben.
Ich behaupte das ja übrigens immer auch von den Simpsons, ne? Ich sage ja auch immer, dass auch schon kleinere Kinder, also ich glaube, auch wieder keine Belege bitte, dass das auch Kinder gucken können, obwohl es im Grunde eigentlich für Erwachsene ist.
Ja, du guckst immer Simpsons mit unserem Sohn und ich denke immer, die ganzen politischen und sozialkritischen Dimensionen versteht er halt überhaupt nicht.
Ja, auch die Erwachsenen-Anspielungen.
Ja, er guckt das halt wie ein Comic.
Ja, genau. Ja. Da ist der Fokus auf dem Slapstick. Mhm. Und deswegen kann man Simpsons, und es gibt so viele Staffeln mittlerweile, kann man alle 5 Jahre wieder gucken. Und immer mit ein bisschen anderen Augen.
Ja, total, ja.
Aber um nochmal zurückzukommen, was steckt jetzt an psychologischen, vielleicht ganz guten Ratschlägen in diesen 3 Märchen?
Werde Imker. Ich möchte das empfehlen.
Imkern ist ganz toll, aber wer glaubt, das hätte nichts mit Arbeit zu tun, der irrt.
Das stimmt allerdings. Ja, aber nein, ohne Quatsch. Ich glaube, da stecken Verhaltensregeln drin für ein gutes und wohlwollendes Miteinander.
Für eine freundliche Kommunikation.
Wobei die Liese als Gegenbeispiel dient, die ihrem Mann selbst in einer imaginierten Zukunft keine kleine Erquickung gönnt. Dass das auch schon mal mit dem Einschlafen bestraft wird. Naja, und dann dieses der kluge Knecht-Ding, der kluge Hans, der statt die Kuh zu suchen, die Amseln meint, gefunden zu haben. Ja.
Allen dreien ist gemeinsam die Erkenntnis, dass nur geplant und nur ausgemalt in Fantasie noch nicht getan ist. Und dass es wohl vor allem keine so wahnsinnig gute Idee ist, sich nur von den Fantasien, die man über etwas hat, im Jetzt schon emotional stark gefangen nehmen zu lassen. Das gilt im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Und dass es einen Unterschied macht, welchen gedanklichen Rahmen man einer Situation gibt.
Ob es Glück oder Unglück ist.
Ja.
Ja, apropos Zukunftsplanung, meine persönlichen Lieblingsmärchen haben wir gar nicht besprochen. Also zum Beispiel ein Märchen, das ich sehr geliebt habe, weil da Edelsteine drin vorkommen, Zaubermäntel, Zauberkräuter, Verwandlungen und alles Mögliche. Das ist das Märchen der Krautesel.
Oh, okay.
Ja, das müssen wir uns für ein andermal vornehmen, weil jetzt ist natürlich unser zwischen den Jahren zwischen die Ohren vorbei, aber vielleicht finden wir noch einen anderen Rahmen dafür. Das würde ich wirklich gerne auch nochmal besprechen. Und welches Märchen würdest du gerne noch besprechen?
Oh, mehrere.
Ja?
Tatsächlich ja. Unbedingt Rapunzel.
Mhm.
Unbedingt Allerlei Rau.
Oh ja, ja, genau. Das ist spannend.
Mhm. Ja, das ist einer der Auszug des Fürchten zu lernen.
Hans im Glück.
Hans im Glück auch gerne.
Ja, also eigentlich haben wir noch interessante Sachen zu besprechen. Wie gesagt, wir werden dafür eine Zeit und ein Plätzchen finden. Aber für dieses Mal und für dieses Jahr lassen wir mal die Holzscheite im Kamin verglühen. Du lässt mal die Katze raus.
haben wir eine Außenkatze.
Die ist eine Draußenkatze auch, ja. Lässt du sie rasch raus?
Ja, das mache ich natürlich.
Oh ja, und ich werde mich jetzt dran machen, mir ein weiteres Dreieckstuch zu häkeln, das ich mir gemütlich um die Schultern legen kann für unsere nächste Märchensession. Aber für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für das Interesse. Wir sind wirklich mega überrascht und froh darüber, dass ihr unsere kleinen Quirks mitgeht.
Seid lieb zueinander.
Und wohlwollend. Und wir hören uns zu Psychologie to go morgen wieder in der normalen Sonntagsreihe.
Tschüss!
Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-ceruti.de.